Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast des Carso-Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachgefragt, Wissen wie's läuft, ein Podcast der Gesamtkommunikation des KIT. Ich bin Gabi Zachmann und heute freue ich mich ganz besonders auf meine Gästin Silvia Becker vom Institut für Biomedizinische Technik am KIT. Silvia arbeitet an einem Thema, das uns alle betrifft, unserem Herzen, und sie tut das auf eine ziemlich spannende Art. Sie nutzt künstliche Intelligenz, um aus EKG-Daten noch viel mehr herauszuholen, als man auf den ersten Blick sieht. Hier trifft Technik auf Medizin und genau da ist Silvia mittendrin. Sie hat Elektro- und Informationstechnik studiert und forscht heute daran, wie maschinelles Lernen helfen kann, Herzprobleme früher zu erkennen. Kurz gesagt, sie bringt Computern bei, Herzsignale zu verstehen. Mit ihr möchte ich heute darüber sprechen, was ein EKG eigentlich misst, warum das Herz ein so faszinierendes Organ ist, wie KI Ärztinnen und Ärzte unterstützen kann und wie Forschung aussieht, wenn Daten, Medizin und Technik zusammenkommen. Ich freue mich riesig, dass sie hier ist. Also herzlich willkommen, Silvia. Schön, dass du dir für uns Zeit nimmst.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich bin gespannt und freue mich aufs Gespräch.
Silvia, wie würdest du denn jemandem, der keine Ahnung von biomedizinischer Technik hat, erklären, was du eigentlich machst?
Also bei mir ist es tatsächlich jetzt fokussiert auf das Herz, aber in der biomedizinischen Technik kann das natürlich auch jedes andere Organ sein, mit dem man sich befasst. Im Prinzip geht es oft auch um Messmethoden. Also man möchte sozusagen ja die Technik nutzen, um diese Biosignale zu verstehen. Also die Signale, die unser Körper aussendet, das können jetzt EKG-Signale sein, wie beim Herzen, aber das können auch EEG-Signale vom Gehirn sein oder Signale von den Muskeln. Die einzulesen, bearbeiten, zu analysieren und daraus dann im besten Fall irgendwas zu generieren, was in der Diagnostik oder in der Therapie dann auch den Patienten oder den Menschen helfen kann, ist das Ziel.
Gab es einen Moment in deinem Leben, der dich in Richtung Technik und Medizin gelenkt hat?
Also tatsächlich muss ich sagen, kam das bei mir ein bisschen spät, was ich eigentlich machen will. Also während der Schulzeit war ich mir noch gar nicht so ganz sicher, was ich eigentlich machen will und auch als ich mein Abitur hatte. Ich wusste nur irgendwie, interessiere ich mich auf jeden Fall für Technik, aber auch noch nicht so ganz genau was. Und dann waren die verschiedenen technischen Studiengänge, es gibt ja auch so viele Studiengänge, auf jeden Fall im Gespräch, aber auch irgendwie zu dem Zeitpunkt tatsächlich Zahnmedizin. Das habe ich dann aber wieder verworfen. Und als ich dann gemerkt habe, okay, Elektrotechnik gibt mir erstmal eine sehr gute technische Grundlage auch und dann bemerkt habe, da kann ich mich auch spezialisieren in Medizintechnik, habe ich gemerkt, okay, das war das Richtige für mich.
Und du hast am KIT studiert?
Genau, ja, den Bachelor und auch den Master.
Und was begeistert dich an deiner Forschung so sehr, dass du jeden Tag gerne wiederkommst?
Also tatsächlich die Motivation dahinter. Also mir war schon relativ wichtig, dass wenn ich mich schon committe zur Forschung, dass ich auch was Relevantes machen will. Gerade Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen ein Drittel aller Todesfälle aus. Das ist also ein sehr relevantes Thema, was uns auch alle, wenn wir älter werden, mal betreffen wird wahrscheinlich oder einen Großteil. Und da irgendwie in der Diagnose zu helfen und irgendwie am besten Fall irgendeinen Algorithmus zu entwickeln, der später wirklich mal auch in der Klinik aktiv eingesetzt werden kann, das motiviert mich eigentlich jeden Tag.
Und wenn du nur einen Satz hättest, wie würdest du uns erklären, was das EKG eigentlich misst?
Die elektrische Aktivität im Herzen.
Wir kennen ja alle diese langen Papierstreifen, die das EKG uns ausspuckt. Ich kann damit gar nichts anfangen. Und da sind ja immer mehrere Kurven drauf. Ich glaube, wir brauchen mehr als einen Satz.
Tatsächlich gibt es sehr spezielle Anteile im EKG. Also wir haben zuerst eine Welle, die ist eher klein und ja, so eine Gauss-Glocke im Prinzip. Das ist die P-Welle. Das ist die Aktivität der Vorhöfe. Also das Herz besteht aus vier Kammern. Die beiden oberen sind die Vorhöfe und die beiden unteren sind die Ventrikel. Und die P-Welle gehört zur Aktivität der Vorhöfe. Danach haben wir den sogenannten QRS-Komplex. Das ist das, was eher sehr zackig ist, aber auch der größte Ausschlag im Signal. Deswegen, die meisten Algorithmen beziehen sich immer auf die R-Zacke, die zu detektieren und dann daran gehend Klassifikationen und so weiter fortzusetzen. Und der QRS-Komplex ist dann sozusagen die Depolarisation, also die Erregung der Ventrikel. Und dann hat man auch noch den Part, wenn diese Erregung sich wieder rückbildet, was man dann in der T-Welle sieht. Diese Rückbildung bei den Vorhöfen kann man leider nicht sehen, weil die sich überlagert mit der Erregung der Ventrikel, was einfach ein größeres Signal ist. Und da geht dieses andere Signal einfach drin unter. Und das sind die Grundbausteine des EKGs, wie das aufgebaut ist.
Die Erregung am Herzen sollte regelmäßig stattfinden und sich dann eben aber auch regelmäßig kontinuierlich wieder abbauen. Und das kann man rauslesen.
Genau, also wir können dann im EKG eben auch schauen, wie ist denn die Herzrate. Also im Normalfall zwischen den R-Zacken schaut man sich das an. Und da sollte man dann irgendwie einen guten Wert zwischen 60 und 80 Schläge pro Minute im Normalfall haben. Und da kann man dann auch schon entdecken, wenn jemand da eine Rate von über 100 hat, dass das zu schnell ist. Und wenn die Person jetzt natürlich gerade am Joggen war, ist das kein Problem. Aber wenn die Person in Ruhe ist, kann das schon zu einem Problem führen oder dann ist hier schon eine Arrhythmie im Spiel.
Was ist das Faszinierendste, das man an einem EKG herauslesen kann?
Also meiner Meinung nach finde ich eigentlich sehr viele Sachen faszinierend, auch die man vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm hat. Also man denkt jetzt vielleicht als erstes daran, zum Beispiel einen Herzinfarkt zu erkennen im EKG. Aber man kann auch zum Beispiel das Geschlecht oder das Alter im EKG festlegen. Ja, und das ist tatsächlich schon auch sehr spannend. Also es ist schon auch wie ein Fingerabdruck jedes Menschen, also auch sehr besonders und unterschiedlich pro Person.
Warum ist denn aber das Herz für dich persönlich ein spannendes Forschungsobjekt?
Beim Herzen ist für mich auf jeden Fall das Besondere, dass wir hier diese elektrische Aktivität haben und es nicht einfach nur ein passives Organ ist sozusagen. Und es ist auch sehr komplex einfach. Es sind auch viele Mechanismen noch nicht richtig verstanden. Es ist sehr viel Forschung, die passiert. Wir haben auch schon viel verstanden, aber noch lange nicht alles. Gerade dieses Autarke auch, also das Herz schlägt ja und gibt seinen eigenen Takt vor sozusagen. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es auch super viele Mechanismen. Also es ist sehr sicher aufgebaut, sage ich mal. Also wenn der Sinusknoten, von dem normalerweise die Erregung ausgeht, zum Beispiel ausfallen würde, gibt es immer noch mal so einen Sicherheitsmechanismus. Und dann würde in dem Fall zum Beispiel der AV-Knoten dann die Erregung starten. Und es ist noch nicht lebensbedrohlich. Und selbst wenn der ausfällt, haben wir nochmal einen Mechanismus. Klar, irgendwann wird es dann kritisch.
Aber trotzdem gut zu wissen.
Ja, ich glaube einfach diese Komplexität, weil das Herz ist das, was uns am Leben erhält und deswegen auch irgendwie was super Besonderes. Und ich glaube, deswegen fasziniert es mich auch so sehr.
Was sind denn die klassischen Herzkrankheiten, die man an einem EKG ablesen kann?
Wenn man jetzt daran denkt, dass jemand wegen akuten Schmerzen zum Beispiel zum Arzt geht und bekommt da einen EKG, dann wäre das so zum Beispiel der Herzinfarkt, wo man eben sieht, dass die ST-Strecke, also nach dem QRS-Komplex und vor der T-Welle, die ist nochmal so eine gerade Linie, sage ich mal, die ist dann verschoben und erhöht oft, nicht in jedem Fall, aber im klassischen Falle ist das so ein Merkmal, woran man das dann gut erkennen kann. Das kann aber auch sehr variieren. Es gibt auch Fälle, da hat die Person einen Herzinfarkt, aber man sieht es an der Stelle im EKG gar nicht. Und was man natürlich auch sehen kann, ist, wenn der Rhythmus zu schnell oder zu langsam ist oder auch wenn man zum Beispiel Vorhofflimmern hat, dann sieht man gar keine P-Welle, dann fehlt die einfach sozusagen, da ist nur so ein Rauschen und das sieht man dann natürlich auch direkt im EKG.
Und wie kann jetzt KI Daten erkennen? Was kann KI an den Daten erkennen, was Menschen vielleicht manchmal übersehen? Wie hilft die KI?
Also generell ist das natürlich eine sehr spannende Frage, weil Menschen sind ja auch subjektiv, wenn sie jetzt ein EKG analysieren. Das heißt, gebe ich dasselbe EKG zu drei Kardiologen, werde ich auch wahrscheinlich leicht unterschiedliche Antworten bekommen, wenn sie zum Beispiel bestimmte Punkte annotieren sollen, also markieren sollen im Signal. Und wenn wir KI nutzen, wissen wir tatsächlich nie so genau, worauf geschaut wird. Aber es sind eben auch komplexe Zusammenhänge, die man vielleicht wirklich mit dem bloßen Auge auch gar nicht sehen könnte. Deswegen ist natürlich vor allem im medizinischen Kontext auch immer wichtig, dass man schon am Ende auch erklären kann, was hier passiert. Vor allem, wenn es dann zur Diagnose oder Therapie eingesetzt werden soll. Weshalb es ja dann auch viele von diesen Explainable AI-Methoden gibt. Also wo man irgendwie versucht zu zeigen, worauf die KI eigentlich Wert legt. Dass man das dann irgendwie im Signal zum Beispiel bunt einfärbt und sieht, ah, okay, es wurde auf die P-Welle zum Beispiel jetzt geschaut und das macht auch Sinn, weil es sich zum Beispiel um Vorhofflimmern handelt und dann sieht es, okay, hier ist keine P-Welle, wo sie eigentlich sein sollte. Deswegen wird das klassifiziert. Und auf jeden Fall beim Einsatz von KI ist es natürlich nicht so einfach, das am Ende auch durchzubekommen, weil man ja natürlich auch durch den AI-Act das Ganze einstuft als Hochrisikosystem. Und deswegen ist natürlich der Weg von so einem KI-System in den klinischen Alltag auch lang, muss man natürlich auch dazu sagen.
Welche Rolle spielt denn da der EU-AI-Act?
Laut dem AI-Act sind ja medizinische Daten alles sensible Daten. Und wenn man da mit KI-Methoden arbeitet, sind diese Systeme immer Hochrisikosysteme. Das bedeutet, da gibt es auch einfach mehr
Einschränkungen,
genau. Und bis dann so ein Modell wirklich am Ende in der Klinik eingesetzt wird, ist ein langer Weg, was aber natürlich auch richtig so ist, weil wir wirklich davon ausgehen müssen, dass wir uns sicher sind, dass diese KI auch wirklich das diagnostiziert, was sie tun soll.
Schafft ihr es, die Daten vollständig zu anonymisieren?
Man kann vor allem beim EKG sehr darüber streiten, weil es gibt einige Leute, die sagen, gut, das EKG ist fast wie ein Fingerabdruck, also kann man es eigentlich gar nicht wirklich anonymisieren. Also der erste Schritt ist natürlich immer, wenn man die Daten hat, dass man die Namen entfernt und das Geburtsdatum und solche Geschichten, aber das EKG-Signal selbst ist in den Augen mancher eigentlich schon nicht anonymisierbar. Da muss man dann aber immer abwägen, mit welchem Aufwand es möglich wäre, dass eine Person wieder reidentifiziert wird. Es gibt Arbeiten, in denen eine Menge an EKGs verwendet wurde und dann wurde eine KI trainiert, sozusagen die wieder zuzuordnen. Und das funktioniert dann schon, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt irgendwie Daten klauen möchte und die dann reidentifizieren möchte, ist es sehr unwahrscheinlich, dass mir das gelingen wird.
Das ist sehr spannend, was du sagst. Du bewegst dich jetzt im Augenblick im Forschungsumfeld, ohne im Moment noch nach draußen zu gehen. Wenn wir mal zurückgehen, ganz an die Anfänge, wie hat ihr denn der KI beigebracht, ein EKG zu verstehen?
Also tatsächlich, die klassischen Anfänge waren ja das klassische maschinelle Lernen, wo man sozusagen sich davor selbst das EKG angeschaut hat und man hat dann Feature, also Merkmale sozusagen extrahiert, zum Beispiel, wie lange ist die P-Welle, wie hoch ist sie, wie lange ist der Abstand zwischen P-Welle und R-Zacke. Und diese konkreten Werte hat man dann in ein neuronales Netz gesteckt, was man sich so vorstellen kann, dass es eben diesen Input bekommt. Und dann sind es eigentlich nur mathematische Dinge, die ablaufen. Und es wird versucht, das, was man hinten, zum Beispiel, wenn man jetzt was klassifizieren möchte, dann hat man jetzt zum Beispiel als Antwort einfach ja oder nein. Also liegt die Erkrankung vor, ja oder nein. Und dann werden diese Gewichte, heißt es, in dem neuronalen Netz so verschoben und angepasst, dass am Ende das rauskommt, was man haben möchte. Und da man dann diese Merkmale, die man reingegeben hatte, kennt, weiß man, dass die natürlich benutzt wurden dann auch für die Vorhersage.
Das klingt relativ kompliziert. Gut, dass du dabei bist, daran zu forschen. Gut, dass es Menschen gibt, die sich tatsächlich damit auseinandersetzen. Nicht jeder kann das, nicht jeder hat da Einblick. Wir alle nutzen mittlerweile KI. KI in der Medizin, was sind denn da die größten Missverständnisse, die Menschen haben könnten?
Ja, tatsächlich gibt es da natürlich diesen Gedanken, der bei einigen aufkommt. Ich will aber ja schon, dass der Arzt sich diagnostiziert und nicht irgendeine KI, der ich vielleicht gar nicht vertrauen kann. Aber da kann ich, glaube ich, erstmal beruhigen, weil so ist es eigentlich auch gar nicht gedacht in der Forschung, weil eigentlich soll die KI immer unterstützend für den Arzt wirken, also ihn irgendwie die Diagnose vereinfachen oder sie beschleunigen, aber sie soll nicht den Job für den Arzt machen am Ende. Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt denkt, dass jemand einen MRT-Bild bekommen hat und dann möchte man eine Diagnose stellen, dann könnte es sein, dass die KI schon mal einen Bereich markiert, in dem sie denkt, hier könnte was sein und der Arzt kann sich dann schon ein bisschen lenken lassen. Natürlich darf er nicht blind vertrauen, aber das kann das Ganze dann natürlich schon beschleunigen. Also wenn man sonst sehr, sehr viele Schnittbilder hat und man muss sich nur auf 10 statt auf 60 beschränken, dann beschleunigt das natürlich auch Prozesse und ist dann auch vorteilhaft für alle. Weil der Arzt hat dann mehr Zeit, vielleicht auch wieder mit dem Patienten das Ganze zu besprechen, weil er nicht so lange braucht, um das auszuwerten. Und natürlich muss immer die Kontrolle des Menschen als letzter Schritt stehen.
Der Arzt liest jetzt im klassischen Falle des EKG, so wie er es gelernt hat. Die KI kann ihn dabei ganz stark unterstützen. Wer hat denn am Ende recht, wenn beide unterschiedliche Ansichten haben, wenn die KI zu einem anderen Ergebnis kommt als der Arzt?
Also wenn wir uns jetzt mal ein Beispiel überlegen, zum Beispiel die Länge der P-Welle, da könnte der Arzt den Anfangspunkt und den Endpunkt annotieren. Also das heißt, er markiert den Punkt, wo die Welle startet und wo sie endet. Also einfach nur eine Markierung ist eine Annotation. Dann hat man zum Beispiel die Dauer der P-Welle. Und die KI könnte natürlich auch den Anfangspunkt und Endpunkt markieren und die Dauer der P-Welle haben. Und natürlich kann sich das unterscheiden. Und der Mensch ist natürlich auch subjektiv in seiner Annotation. Das heißt, wenn ich das gleiche EKG zu 3 verschiedenen Kardiologen gebe, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich das zumindest um 1-2 Millisekunden unterscheiden wird. Die KI ist da natürlich objektiv, aber wenn die Annotationen sich jetzt sehr unterscheiden, dann kann man natürlich nicht einfach sagen, ja, die KI wird schon recht haben, sondern am Ende muss natürlich der Arzt das prüfen und am Ende ist es der Arzt, der die letzte Entscheidung hat und der natürlich dann auch für die Entscheidung dann steht.
Wie bei allem, KI muss uns dienen.
Es ist immer unterstützend, aber nicht ersetzend.
Wo siehst du denn ganz großes Potenzial und wo siehst du Risiken?
Wir sehen natürlich jetzt, dass sehr viel passiert und was natürlich immer das Hauptproblem ist, sind immer die Daten, wenn man jetzt über KI redet, weil wir brauchen natürlich viele Daten, um diese Modelle zu trainieren. Und es ist auch sehr wichtig, wie man diese Daten auswählt. Also sie sollten schon alle Personengruppen zum Beispiel repräsentieren, auf die sie dann auch angewendet wird. Also wenn wir daran denken, dass jetzt zum Beispiel nur Männer in den Trainingsdaten drin wären, können wir nicht davon ausgehen, dass das dann genauso gut auf Frauen funktioniert. Und das sind diese sogenannten Bias, die man auf jeden Fall im Blick haben muss. Auch wenn man jetzt zum Beispiel ans EKG denkt, kann es schon sein, dass jede EKG-Maschine selbst irgendwie so ein eigenes Signal nochmal ein bisschen mit reinbringt sozusagen. Deswegen ist es auch immer sehr wichtig, dass man da verschiedene Geräte hat und auch nicht alles nur aus einem Krankenhaus, sondern dann auch nochmal extern validiert. Im besten Fall kann man sagen, man kann der KI vertrauen, wenn man sie an so vielen externen Datensätzen wie möglich validiert hat und sie da auch gleich gut oder im Normalfall immer ein bisschen schlechter, aber sehr ähnlich performt. Und dann kann man sagen, dass das Ganze vertrauenswürdige Ergebnisse liefert.
Das ist aber wie überall in der Wissenschaft. Je sauberer, je repräsentativer wir die Daten erheben, umso klarer und sauberer sind die wissenschaftlichen Ergebnisse. Kann denn die KI auch Fehler machen oder sind es die Menschen, die Fehler machen?
Also auf jeden Fall beide sind dafür verantwortlich, Fehler zu machen. Bei den Menschen ist es natürlich auch zum Beispiel, wenn man jetzt daran denkt, dass irgendeine Aufgabe lange gemacht wird, sind es irgendwann Ermüdungserscheinungen, dass man nicht mehr ganz so konzentriert ist bei der Sache. Das kann zu Fehlern führen. Aber auch generell zum Beispiel beim EKG, beim Annotieren, macht es einfach auch jeder ein bisschen anders. Was dann bei der KI natürlich der Vorteil ist, dass das Ganze objektiv ist. Aber natürlich kann die auch Fehler machen. Also vor allem, wenn sie jetzt zum Beispiel in einem EKG irgendeine Veränderung sieht, die sie davor noch nie gesehen hat in den Trainingsdaten, weiß sie ja gar nicht, wie sie damit umzugehen hat im Endeffekt. Und es kann dann natürlich sein, dass irgendwie als Output da eine ganz andere Diagnose rauskommt, das aber eigentlich gar nicht stimmt, weil es ist eine viel speziellere Erkrankung zum Beispiel, die halt nicht in den Trainingsdaten drin war. Und deswegen auf solche Fehler muss man dann natürlich achten, ja.
Wie sieht denn dann dein typischer Forschungsalltag eigentlich aus? Bist du im Labor? Bist du eher in Meetings?
Tatsächlich sitze ich einfach sehr viel vorm Computer. habe auch Meetings natürlich. Also ich arbeite ja auch mit verschiedenen Leuten zusammen. Also ich arbeite auch zum Beispiel nicht nur am KIT, sondern auch mit dem Universitätsherzzentrum in Bad Krozing, was zur Uni in Freiburg gehört. Und mit denen tausche ich mich dann natürlich auch oft aus. Ich gehe auch öfter mal hin, aber meistens dann eher telefonisch oder per Videocall. Aber sonst programmiere ich am Computer und das ist eigentlich so mein Hauptalltag.
Und da gibt es da auch schon ganz spezifische Patientinnen und Patienten, mit denen ihr arbeitet?
Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem so eine klinische Studie begonnen. Da durfte ich auch dabei sein, als wir die ersten Patienten eingeschlossen haben. Die haben dann im Prinzip nochmal ein zusätzliches EKG bekommen, einfach wo die Elektroden tatsächlich anders aufgeklebt wurden, was wir davor in einer Simulationsstudie analysiert hatten. Und wir wollten jetzt schauen, ob das auch denn dann in der Wirklichkeit so ist. Da hatte ich dann tatsächlich Kontakt zu Patienten. Sonst habe ich aber relativ wenig Kontakt zu den Patienten direkt.
Was ist denn schwieriger, gute Daten zu bekommen oder einen guten Algorithmus zu entwickeln?
Ich würde fast sagen, gute Daten zu bekommen. Natürlich gibt es mittlerweile auch einige gute Datensätze, die frei verfügbar sind. Aber es kommt natürlich immer sehr stark darauf an, woran man forscht und wie speziell das ist. Also bei Erkrankungen, von denen es einfach auch sehr viele Beispiele gibt, ist es dann auch einfacher, einen guten Algorithmus zu trainieren, weil der ist auch nur so gut wie die Daten, die er hat im Prinzip. Und wenn man jetzt an einer sehr speziellen Erkrankung forscht oder man sehr spezielle Arten von Daten braucht, dann ist es schwierig, die zu bekommen, vor allem, weil sie dann meistens nicht einfach öffentlich zugänglich sind und man dann irgendwie über eine Kooperation mit einem Krankenhaus zum Beispiel an die Daten kommt. Wenn man genug von diesen guten Daten hat, dann ist die Modellgenerierung immer noch herausfordernd, aber ohne die Daten kann es gar nicht gelingen.
War dir das im Studium schon klar, dass das Generieren von guten Daten so enorm wichtig ist?
Ich glaube, damals hatte ich das noch nicht ganz so auf dem Schirm. Aber vor allem jetzt dann schon während meiner Masterarbeit habe ich das dann schon bemerkt. Und was jetzt bei uns zum Beispiel in der Arbeitsgruppe auch nochmal was Besonderes ist, ist, dass wir ja nicht nur mit klinischen EKGs arbeiten, sondern eben ja auch wirklich EKGs generieren mit den Computermodellen von Herzen, die wir haben und damit sozusagen ein synthetisches EKG erstellen können, wo wir uns die Geometrie des Herzens und die ganzen Parameter selbst einstellen können und dann davon ein EKG produzieren können.
Also so wie du das beschreibst, ist das EKG ja doch hochkomplexer Akt eigentlich, fast so wie ein Fingerabdruck. Und trotzdem ist es möglich, so etwas auch synthetisch zu erstellen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie funktioniert das?
Wir haben Computermodelle, das heißt, wir haben die Form des Herzens und geben dann im Computer vor, wo diese elektrische Erregung beginnen soll. Und das Ganze basiert auch alles auf physikalischen Formeln, die bekannt sind. Aber natürlich können wir nie die Wirklichkeit 100% darstellen, weil wir natürlich noch nicht alles verstanden haben. Aber wir können die Eigenschaften des Gewebes verändern und haben einen Bereich, wo wir wirklich wissen, welche Eigenschaften wir als Input für das Modell benutzt haben. Deswegen ist das vor allem auch relevant, wenn man sich Mechanismen anschauen will, die man noch nicht ganz versteht, weil man einfach an einer Variable ein bisschen drehen kann sozusagen.
Und gucken, was passiert.
Was kommt raus. Mhm, genau. Und dadurch können wir dann ein synthetisches EKG erstellen, also einfach ein simuliertes EKG.
Das ihr dann eben auch super als Trainingsdaten benutzen könnt.
Genau, da ist eben diese Einschränkung, dass man zu wenig Daten hat, nicht gegeben, weil wir können im Prinzip unendlich Daten generieren mit dieser Methode.
Erzähl mal, wie heißt dein Projekt, mit dem sich deine Gruppe beschäftigt? Was genau macht ihr?
Bei uns generell in der Gruppe gibt es sehr viele verschiedene Projekte, aber ich würde jetzt mal über das, was ich konkret mache, sprechen. Also die Haupterkrankung, die mich interessiert, ist die atriale Kardiomyopathie. Schwieriges Wort, aber im Endeffekt ist es eigentlich einfach eine Erkrankung der Vorhöfe, die dazu führt, dass die elektrische Erregung langsamer läuft und auch nicht mehr so kontrolliert, wie sie sonst über den Vorhof laufen würde. Und das hat verschiedene Folgen. Es ist auch sehr eng verlinkt mit dem Vorhofflimmern und Leute mit Vorhofflimmern haben ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle. Und aktuell ist unsere Hypothese auch, dass schon die atriale Kardiomyopathie alleine zu einem höheren Schlaganfallrisiko führt.
Hattest du das erwartet am Beginn deiner Forschung? Oder bist du ganz erstaunt, als du das erkannt hattest?
Also das hatten wir tatsächlich erwartet. Ob es aber am Ende wirklich so ist, steht zur Debatte. Aber wir wollen natürlich diese Patienten detektieren, die noch keinen Vorhofflimmern haben, aber schon atriale Kardiomyopathie. Weil wenn wir die erkennen können, können wir vielleicht schon irgendwelche Dinge durchführen, um das Risiko da zu verringern.
Das wäre ein sehr, sehr guter und wichtiger Ansatz. Gibt es dabei ganz spezifische Herausforderungen? Gibt es Aufgaben, von denen du sagst, ich würde das gerne schneller lösen, ich möchte gern viel schneller hier zum Ergebnis kommen?
Also tatsächlich sind hier die Herausforderungen auch wieder die Daten überwiegend, weil die atriale Kardiomyopathie ist natürlich eher bei der älteren Generation vertreten und wir haben eine verlängerte P-Welle, aber die ist am Ende sehr schwer zu erkennen, wo die eigentlich wirklich endet. Es gibt sogar die Fälle, wo sie nochmal eine zweite P-Welle ganz am Ende gibt. Und diese Fälle sind zum Beispiel relativ selten in den Daten. Aber wir wollen einen Algorithmus schreiben, der diese P-Welle richtig detektiert. Deswegen sind die natürlich wichtig, dass die in den Trainingsdaten sind. Das ist aktuell so ein bisschen die Problematik. Wir haben einen vorläufigen Algorithmus, der sehr gut auf den gesünderen Patienten funktioniert, aber bei den ganz, ganz Kranken noch nicht so gut funktioniert, wie wir das gerne hätten. Da ist jetzt auch der nächste Schritt, dass wir diese synthetischen EKGs selbst produzieren und damit unser Datenset wieder ausbalancieren können.
Wenn du dazu unbegrenzte Ressourcen hättest, was würdest du sofort umsetzen wollen?
Also wenn ich alles zur Verfügung hätte, dann hätte ich natürlich gerne einfach sehr, sehr viele Daten und vor allem auch von diesen sehr kranken Personen die Daten. Am besten auch mit allen zusätzlichen Informationen. Also meistens will man ja dann noch Analysen machen, zum Beispiel über die Sterblichkeit oder ob sie irgendwie eine andere Erkrankung noch im Nachhinein bekommen haben. Wenn man dann weiß, zum Beispiel, die Person hat 1 oder 2 Jahre später dann Vorhofflimmern bekommen, das sind alles interessante Daten, mit denen man dann nochmal zusätzliche Analysen machen kann, was leider nicht immer verfügbar ist, aber auf jeden Fall schön ist zu haben.
Gibt es da ethische oder rechtliche Hürden?
Rechtliche Hürden gibt es natürlich immer erstmal in dem Punkt, wie man an die Daten rankommt. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich ja auch im Krankenhaus angestellt bin, bedeutet dadurch habe ich Zugang zu den Daten. Normalerweise sonst ist es natürlich nicht so einfach, an Krankenhausdaten ranzukommen. Dann muss man aber trotzdem Ethikantrag auch schreiben. Also man muss eigentlich immer rechtfertigen, warum man zum Beispiel Daten erheben möchte, wie jetzt zum Beispiel in der klinischen Studie. Dann muss man genau beschreiben, was man vorhat in dieser Studie und was da auch der Nutzen später ist. Also dass man das sozusagen selbst ethisch rechtfertigen kann, dass diese Patienten zum Beispiel, in dem Fall ist es ja was Nicht-Invasives, einfach nur ein Zusatz-EKG bekommen. Aber man muss sowas immer rechtfertigen und dann, wenn man die Bestätigung hat, kann man das Ganze auch durchführen.
Was schreibst du da rein? Welchen Nutzen haben denn die Patientinnen und Patienten von deiner Forschung irgendwann mal?
Also es sind meistens ja nicht genau die Patienten, sondern eher die Patienten in der Zukunft. Im Normalfall ist es, dass die Diagnose verbessert werden kann und dadurch dann im Nachhinein alle profitieren, weil zum Beispiel irgendeine Intervention früher eingeleitet werden kann und zum Beispiel ein Schlaganfall verhindert werden kann, wenn man jetzt mal ganz groß denkt.
Und wenn wir nicht groß denken, sondern jetzt mal in kurzen Abständen denken, welche Verbesserungen für Diagnostik oder Behandlung sind jetzt schon sehr realistisch durch deine Forschung?
Durch meine eigene Forschung sind es, glaube ich, eher noch überschaubare Dinge, die wirklich im klinischen Alltag relevant werden. Aber zum Beispiel in dem Krankenhaus, mit dem ich zusammenarbeite, gibt es so ein grafisches User-Interface, mit dem man die EKGs selbst auch analysieren kann, die Ärzte dort auch nutzen. Und da habe ich zum Beispiel mitgewirkt.
Schön, das ist richtig herausfordernd. Und zufriedenstellend. Ich kann mir das toll vorstellen. Lass uns weiter was vorstellen, nämlich wie sieht denn die Herzdiagnostik in 10 Jahren aus?
Wahrscheinlich würde ich davon ausgehen, dass der Einsatz von KI größer wird und das, wie gesagt, eher als Unterstützung für den Arzt fungiert und wir auch schon weiter sind, darin mehr präventiv zu machen. Also normalerweise ist ja das Ziel nicht, dass wir warten, dass die Erkrankung da ist und sie dann behandeln, sondern das oberste Ziel ist ja eigentlich erstmal überhaupt zu verhindern, dass es zu einer Erkrankung kommt. Da wäre natürlich zum Beispiel das klassische Screening, also dass man einfach große Gruppen an Leute untersucht, also zum Beispiel, dass man von denen ein EKG macht. Das kann ja faktisch gesehen jeder Hausarzt machen in einer ganz normalen Untersuchung. Und dass man da dann schon mal dann einen KI-Algorithmus drüber laufen lässt, der dann sagt, hey, es sieht so aus, als könnte diese Person innerhalb der nächsten 2 Jahre relativ wahrscheinlich Vorhofflimmern bekommen.
Und das wäre schon ein Traumdurchbruch für dich wahrscheinlich.
Das wäre schon schön, ja. Und dass man sozusagen diese Risikopatienten einfach dann sehr früh identifizieren kann.
Was muss man denn können? Welche Fähigkeiten braucht man denn, wenn man in der biomedizinischen Forschung, so wie du, erfolgreich arbeiten möchte? Viel Geduld?
Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man für das Thema brennt und dass man auch davon überzeugt ist, was man tut. Ich glaube, das ist so das A und O generell in der Forschung, dass man auch einfach neugierig ist und wissen will, was sind die Mechanismen, was passiert hier und wie kann ich das zum Beispiel diagnostizieren. Aber ja, man braucht auch Geduld, weil viele Dinge dauern länger, als man denkt. Oder wenn man dann auch noch auf Drittpersonen angewiesen ist für zum Beispiel die Daten oder sowas, dann kann es doch manchmal auch ein bisschen nervig sein, dass man ein bisschen warten muss. Da braucht man dann natürlich auch Geduld.
Was würdest du Studieninteressierten raten, die sich für dieses Thema möglicherweise begeistern?
Ich würde sagen, wer interessiert ist generell an der Medizintechnik, da kann ich nur zu raten. Also ich meine, natürlich bin ich da jetzt gebiased, aber es ist einfach super spannend und es gibt auch so viele verschiedene Aspekte, die man sich anschauen kann. Also ich meine, selbst wenn man jetzt nur beim Herzen schaut, kann man sich die Mechanik angucken, man kann sich eher den Blutfluss angucken, man kann sich die Elektrophysiologie angucken. Und das ist jetzt nur das Herz. Es gibt natürlich noch so viele andere Organe, wo man in der Medizintechnik dran forschen kann. Also es ist einfach sehr vielfältig, einfach sehr faszinierend.
Und man kann es am KIT studieren.
Ja.
Sehr schön. Was motiviert dich denn ganz persönlich auch an Tagen, an denen mal gar nichts klappt?
Natürlich hat man auch mal Tage, an denen irgendwie nichts funktioniert. Da setze ich mich dann mal kurz hin meistens und denke nochmal drüber nach, warum ich das alles hier mache. Und irgendwie am Ende funktioniert es dann meistens doch wieder oder man macht halt irgendwie nochmal eine Kaffeepause mit den Kollegen und die haben nochmal irgendwie einen guten Einfall, den man ausprobieren kann. Und ja, am Ende gilt irgendwie nicht verzagen und es einfach weiter probieren und irgendwann klappt es dann schon.
Danke, Silvia, für die gute Arbeit, für die wichtige Arbeit, die du und dein Team hier machen für uns alle. Es war ein spannendes Gespräch.
Danke auch.
Und hab einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls.
Nachgefragt. Ein Podcast der Gesamtkommunikation des Karlsruher Instituts für Technologie mit Gabi Zachmann.